mit dem Karl und mit dem Gerhard. Vor kurzem haben wir uns getroffen und dann ist diese Idee geboren worden, dass ich mal hier sein darf und zu euch sprechen darf. Und deswegen bin ich jetzt hier und spreche zu euch. Und das freut mich außerordentlich. Ich möchte meine Predigt mit einer Schriftstelle aus dem Matthäus-Evangelium beginnen. Es ist also eine Stelle aus dem Neuen Testament. Und da heißt es, Jesus gibt dir eine Einladung. Und vielleicht können wir das auch auf die Folie aufgeben. Jesus bringt dir eine Einladung und sagt, kommt her zu mir, alle die mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Super, genau, danke. Also Jesus adressiert hier Menschen, die mühselig und beladen sind. Und er meint damit jetzt nicht zwangsläufig Leute, die schwere Arbeit zu verrichten haben. Der Zusammenhang macht klar, wenn man das dann von Vers 30 an liest, dass es um Menschen geht, die innerlich sehr schwer zu tragen haben. Also Menschen, deren Seelen beladen sind. Also es geht tatsächlich hier darum, dass Menschen in ihrer Seele beladen sind. Und diese Leute ruft Jesus jetzt zu sich. Er sagt zu ihnen, und das ist ja ganz außergewöhnlich, dass jemand sowas sagt, er sagt tatsächlich, kommt zu mir. Ja, also da sieht man schon die Voranstellung, die Jesus hat. Bei ihm ist seiner Meinung nach der einzige Ort und der einzigartige Ort, an dem wir befreit werden von dem, was uns Mühe macht. Unsere Seelen werden entlastet, wenn wir zu ihm kommen. Und tatsächlich beschreibt das Wort Ruhe, das er hier meint, wenn man sich das im Griechischen anschaut, das beschreibt so viel wie das Ende einer Mühe. Also wenn ich Mühe habe und dann die Ruhe, die Jesus mir gibt, erfahre, dann ist das sozusagen das Ende dieser Mühsal, das Ende dieses Beladenseins. Dinge, die mich bis jetzt belastet haben, werden mich nicht mehr belasten. Oder zumindest nicht mehr so, dass sie mir Mühsal bereiten. Das ist hier gemeint. Und was mir so gut gefällt, ist, dass Jesus tatsächlich so mal ausbeugt und sagt, kommt her zu mir, alle können mich selbst noch geladen sein. Also er spricht eine allgemeine Einladung aus. Er selektiert nicht. Er sagt nicht, ja, du bist geladen, deswegen bleiben und du bist beladen und du bist selbst verschuldet und deswegen kannst du nicht kommen. Du kannst schon kommen, weil er keine Last, die haben wir alle aufgeregt. Er macht sich keinen Unterschied. Er sagt, kommt einfach mal alle zu mir, die ihr mühselig und geladen seid. Er ruft uns alle mit den verschiedensten Lasten, also mit egal, was uns beschwert oder was uns erschöpft macht, wir dürfen zu ihm kommen. Also er macht keinen Unterschied, welche Natur die Last ist, unter der wir zu leiden haben. Er spricht eine allgemeine Einladung aus. Egal, was ich heute Morgen vielleicht belastet, du kannst damit zu Jesus kommen, um Ruhe für deine Seele zu finden. Und Lasten gibt es ja viele. Es gibt ja viele Dinge, die uns belasten können. Es können zum Beispiel Sorgen sein. Ja? Sorgen können uns belasten. Wer kennt es nicht, dass man in der Nacht aufwacht und dann kreist die Gedanken. Also Sorgen, die können eine ganz schön drehen. Die können eine sehr belastende Auswirkung auf unser Leben haben. Können uns innerlich regelrecht fertig machen. Das könnten Sorgen sein, das ist sehr nett, danke. Sorgen sein um unseren eigenen Gesundheitszustand oder Sorgen um einen geliebten Menschen oder um den Gesundheitszustand eines geliebten Menschen. Finanzielle Sorgen vielleicht, die einen aufweichen. Sorgen in Bezug auf die Arbeitssituation. Oder die Zukunft, egal welche Natur die Sorgen sind. Und das sagt uns Jesus hier, alle die mühselig und beladen sind. Wir dürfen damit zu Jesus kommen und sie bei ihm abladen. Der Petrus, der hat dazu geschrieben, ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Die Sorge, das ist eine ungläubige Stimme. Eine ungläubige Stimme der Hoffnungslosigkeit. Die Sorge sagt uns, du, Gott interessiert sich gar nicht für dich. Er kümmert sich nicht um dich. Wenn ich glaube, dass Gott sich nicht kümmert, dann muss ich alles alleine bewältigen, dann muss ich alles schaffen. Und so überlege ich mir, wie ich das verändern kann, was ich eigentlich gar nicht verändern kann. Eine Last ist das, oder? Eine schwere Last, darüber nachzudenken, wie man verändern kann, was man nicht verändern kann. Eine Last, die viel zu schwer für mich ist. Eine Last, die ich gar nicht bewältigen kann. Ich grüble, wie ich auf etwas Einfluss nehmen kann, was sich meiner Einflussnahme entzieht. Das ist immer ein Schritt zu weit weg von mir. Wir fühlen uns plötzlich verantwortlich, weil sich für sonst keiner verantwortlich weiß. Ja, es wäre ja geradezu unverantwortlich, sich keine Sorgen zu machen, nicht darüber nachzudenken, wie man das verändern kann. Schließlich liegt ja alle Last bei mir und die letzte Verantwortung auch. In letzter Instanz liegt es nur an mir, dass sich hier sonst niemand, auch Gott nicht, darum kümmert. Und da gibt es eine Schriftstelle, wo Jesus genau auf diese Thematik Bezug nimmt. Und die finden wir im Matthäus-Evangelium Kapitel 6, Vers 25. Ich habe es jetzt nicht auf Folie, ich lese es euch vor. Darauf sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Essen, Trinken und Kleidung. Leben bedeutet mehr als Essen und Trinken und der Mensch ist wichtiger als seine Kleidung. Seht euch die Vögel an, sie sehen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine dieser Blumen. Wenn Gott sogar das Gras so schön wachsen lässt, das heute auf der Wiese grünt, morgen aber schon verbrannt wird, wie könnte er euch dann vergessen? Vertraut ihr Gott so wenig? Die Wahrheit ist, dass Gott ein liebender Vater ist. Die Wahrheit ist, dass er ein liebender Vater ist, der sich um uns kümmert. Wenn immer jemand das Gefühl hat, in einer Sache alleingelassen zu sein, glaube ich, zieht es eine Lüge auf. Dann ist er nämlich über die Maßen beschwert und daher mühselig und beladen. Wenn wir zu dem Schluss kommen für unser Leben, es hängt alles nur mir und Gott interessiert sich nicht dafür, dann ist das eine Lüge. Dann ist das eine Lüge, der wir keinen Glauben schenken sollten. Ich will es an dieser Stelle noch einmal sagen, die Sorge lügt. Jesus ist groß genug und Jesus kümmert sich um dich. Er kann für dich sorgen und er will für dich sorgen. Peter hat das eingangs im Gebet zitiert, der sagt, gebetet, Gott ist heil und allmächtig und er ist die Liebe in Person. Und diese beiden Aspekte, dass er nämlich allmächtig ist, dass er sich um mich sorgen kann und dass er mich liebt, dass er sich also um mich sorgen will, bringt uns zur Ergreifung, er will sich um mich sorgen, plus er kann sich um mich sorgen, ist gleich, er kümmert sich um mich. Das sollte uns. Also Gott ist nicht ein Gott, das sagt, ja, ich würde mich gerne um dich kümmern, aber er könnte mir Energie dafür. Ja. Aber es ist auch nicht so, dass er sagt, ich stehe in meiner Macht, mich um dich zu kümmern, aber eigentlich bist du mir egal. Ja, ein Gott will sich um dich kümmern und er kann sich um dich kümmern. Und deswegen tut er das auch.
Deswegen dürfen wir zuversichtlich sein. Er ist gerade jetzt an deiner Situation interessiert. Egal was es ist. Er will für dich wirken. Er ist dein guter Vater, der dich liebt und für dich und deine Anliegen da ist. Ich glaube, dass es an der Zeit ist, zu Jesus zu kommen und Sorgen, die Zeit ist immer, ja, wenn ich mich frage, wann ist Zeit, zu Jesus zu kommen, die Sorgen bei nachzuladen, ist immer. Aber wir möchten heute auch die Gelegenheit geben, dass Wenn dich eine Sorge belastet und bedrückt, dass du das bei Jesus abladen kannst, dass du ihm deine Sorge geben kannst, dass du ihm sozusagen diese Last von deinem Herzen übergeben kannst. Wir können unser Herz von ihm ausschütten, indem wir ihm sagen, was uns belastet. Im Philipperbrief, das habe ich glaube ich auf der Folie, soll ich hier weiterschalten? Ist das dafür da? Jetzt hier weiterschalten. Auf Philipperbrief Kapitel 4, Vers 6. Das ist die, glaube ich, übernächste Folie. Genau. Da heißt es, ich lese mal weiter. Ja. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand überschneidet, wird euer Herzen und eure Gedanken bewahren, Christus Jesus. Also die Situation, die uns Sorgen bereitet, wenn wir unser Herz so gut ausschütten und uns wahr aus uns verwenden, die Situation wird uns bedrückt, die ändert sich vielleicht gar nicht gleich sofort. Da ändert sich vielleicht in dem Moment gar nichts. Es ist wahrscheinlich noch immer die gleiche. Aber trotzdem haben wir jetzt Frieden in unserem Herzen. Warum? Weil wir zu dem Schluss gekommen sind, dass sich Gott um uns kümmert. Es passiert so etwas wie ein Austausch. Ich schütte mein Herz vor in Gott aus und erlange damit den Frieden, den nur Gott uns schenken kann in unserem Herzen. Es ist ein übernatürlicher Frieden, den nur er schenken kann. Diese Glaubensüberzeugung, Gott kümmert sich schon um mich. Dieses Bewusstsein, er ist für mich da. Dieser Frieden zieht ein, wenn wir ihm unsere Sorgen mitteilen. Unser Verstand weiß noch immer, dass die Situation alles andere als rosig ist. Aber in unserem Herzen haben wir eine innere Gewissheit, dass es einen Frieden gibt, dass Gott sich um uns kümmert. Und deswegen macht uns das, was unser Verstand weiß, keine Sorgen mehr. Ja? Wir wissen nicht unbedingt, wie Gott sich kümmert. Das wissen wir auch nicht. Das entzieht sich auch unserer Kontrolle. Wie wird Gott die Situation lösen? Wie wird Gott das alles auflösen? Wie wird Gott sich um uns kümmern? Wir wissen nur, es ist in seinen Händen und dort ist es am besten aufgehoben. Das wissen wir. Unsere Gedanken werden nun durch den Frieden Gottes bewahrt davor, dass sie wieder unter die erdrückende Last der Sorge kommen. Die erdrückende Last der Sorgen von uns hat, Gott kümmert sich nicht. Das ist nämlich die Wurzel. Sobald ich vertraue, Gott kümmert sich um mich, dann ist mein Herz, ist mein Verstand bewahrt und mein Herz war bewahrt in Christus Jesus. Ähnlich wie die Last der Sorge. Und ich möchte uns alle einladen, dass wir das loswerden. Ja. Sorge wollen immer wieder daherkommen. Ja. Wir wollen uns immer wieder belasten. Ähnlich wie die Last der Sorge ist die Last der Angst. In beiden Fällen werden wir von dem Gedanken belastet, dass auf Gott kein Verlass sei. Auf ihn kann man sich nicht verlassen. Der Angst liegt oft eine negative Erfahrung zugrunde. Weil ich dieses oder jenes erlebt habe, traue ich mich nicht mehr. Einfach eine negative, ich finde ein fanatischer Arsch, und deswegen traue ich mich nicht mehr. Also, wir sind etwas regelrecht in einem Gefängnis eingesperrt, das sich nicht traut. Ich wage es nicht, Schritte zu setzen, über die Grenzen hinaus. Natürlich ist man klar, das soll nicht leichtsinnig sein. Ja, also, als Satan Jesus versucht hat und gesagt hat, spring runter davon der Zunge, hat Jesus ganz klar gesagt, du, das ist Gott versuchen, das mag ich nicht. Ja. Das heißt, davon rede ich jetzt nicht, dass wir gleichwertig sind, aber es ist eine andere Sache, wenn uns die Angst dominiert, wenn die uns sagt, was wir im Leben zu tun dürfen und was wir nicht tun dürfen. Wenn die sozusagen uns bestimmt und wir gar nicht mehr dem Ruf Gottes in unser Leben folgen können. Weißt du, dass du den Ruf Gottes hast auf deinem Leben? Dass Gott durch dich Dinge bewegen möchte und konstruktiverweise das Leben gestalten möchte, die Gesellschaft beeinflussen möchte, durch dich, er hat einen Auftrag für dich, er möchte durch dich wirken. Und diesen Auftrag, den Gott für unser Leben hat, können wir nur im Gottvertrauen folgen. Wir können ihm nur im Vertrauen folgen. Und wenn das uns in Schutz gelassen hat, dann sind wir nicht mehr frei, diesem Ruf, den Gott für uns hat, zu folgen, weil die Angst uns dominiert und nicht mehr das Gottvertrauen. Das Gottvertrauen setzt uns frei von dieser, ich traue mich nicht. Es bedeutet nicht, dass wir nicht manchmal Angst fühlen. Aber wir tun es dann trotzdem. Gottvertrauen sagt, wenn man Gottvertrauen hat, dann spürt man die Angst trotzdem, ja, in gewissen Situationen, aber man vertraut Gott einfach in der Situation, weil man weiß, wie man vertraut, und man tut diesen Schritt. Und traut sich ihm zu, die wir uns wahrscheinlich nicht zutrauen, die ganz sicher nicht zutrauen wird, wenn wir Jesus nicht in unserem Leben haben. Und machen Schritte. Das bedeutet also nicht, dass die Angst komplett weggeschafft ist, aber es bedeutet, dass sie nicht bestimmen darf in unserem Leben, wo es lang geht und wo nicht. Und ich möchte eines sagen, ganz egal, was dir im Leben widerfahren ist, du warst in dieser Situation nicht allein. Um das jetzt nochmal zurückzuspulen, wo du sagst, wegen dieser Erfahrung traue ich mich nicht. Vielleicht hast du in dieser Erfahrung Jesus nicht wahrgenommen, aber er war immer da. Du kannst ihn im Nachhinein, jetzt in dieser Situation, zu sehen beginnen. Das ist auch Teil christlicher Psychotherapie oder Seelsorge, dass man die betroffene Person wieder hineinführt in die Trauererfahrung und ihr zeigt, dass sie nicht allein war in der Situation, sondern dass Jesus auch da schon da ist. Und dass man sich auch da in der Situation wirklich und festhalten kann. Dass man versteht, dass man in Christus geboren ist. Auch in dieser Situation. Er ist jemand, der uns niemals allein lässt, auch wenn wir ihn manchmal nicht wahrgenommen haben. Dann ist es wichtig, dass wir unseren Blick verändern lassen und ihn wahrnehmen und sehen, was er mit uns da durchgegangen ist. Egal wie furchtbar die Sache war, aber er war da. Und außerdem sagt uns Gott zu, dass er diese Erfahrung verwenden wird, um etwas Gutes daraus zu gewinnen. Im Römerbrief, können wir die nächste Schriftstelle aufnehmen, da heißt es im Kapitel 8, Vers 28, wir wissen aber, dass Gott denen, die ihn lieben, in allen Dingen zum Guten mitwirkt, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Heißt das, dass alle Dinge gut sind? Nein, das heißt es nicht. Gott registriert sehr wohl, dass es Dinge gibt in unserem Leben, die nicht gut sind, die nicht angenehm sind. Jesus selber hat gesagt, dass wir in dieser Welt begrenzt haben. Er versteht, dass Dinge sich für uns nicht immer angenehm anfühlen. Dass Dinge für uns Trauer auslösen, dass Dinge für uns Wut auslösen, dass Dinge für uns vielleicht Verzweiflung auslösen. Aber er versteht das, dass Dinge sich negativ anspüren für uns. Aber er verheißt uns, dass egal was uns im Leben widerfährt, dass er mit uns ist und dass er selbst aus diesen Erfahrungen etwas machen kann, was gut ist. Dass er uns Anliegen zum Guten mitwirkt. Denen, die Gott lieben, die auf seinen Vorsatz berufen sind. Und das heißt, wir brauchen in Wirklichkeit nichts zu fürchten. Ja, denn selbst negative Erfahrungen werden uns im Endeffekt dienen müssen. Wir brauchen nicht die negative Erfahrung als eine Sackgasse betrachten. Als etwas, wo es dann nicht mehr weitergeht, wo das sozusagen Stillstand kommt, wo wir sozusagen in dieser Hoffnungslosigkeit, Instand der Hoffnungslosigkeit befinden. Nein, sondern wir dürfen wissen, dass unser Gott selbst aus dieser Situation etwas Gutes machen kann. Daraus was Gutes wirken kann. Und diese Zusage haben wir hier. Selbst der Tod verliert seine Bedrohlichkeit. Wir wissen, Paulus schreibt dazu, ja, wo ist dein Schaden? Also, warum? Weil der, der an Jesus Christus glaubt, wird leben, selbst wenn er gestorben ist. Ja. Weil er ewiges Leben hat. Das ist der Umsiedlungsprozess, in dem wir uns dann befinden. Es ist nicht das Ende. Es ist die Hoffnung der Auferstehung, die wir haben. Eine Zuversicht, die wir haben. Die dürfen wir gemeinsam feiern. Das Begräbnis eines Christen schaut anders aus als das Begräbnis eines Menschen, der Jesus nicht kennt. Wir haben eine Hoffnung, eine Zuversicht, Wir haben eine mitten in dieser Trauer, ist auch diese Flamme der Freude, des Wissens, dieser inneren Überzeugung, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Mit einem neuen Leib und mit einer neuen Auferstehung und in einer neuen Herrlichkeit. Wenn wir zu Jesus kommen, passiert genau das. In seiner Annahme werden wir frei von Angst. Denn wir merken, dass wir bei ihm sicher und angekommen sind. Er ist unser sicherer Hafen. Bei ihm finden wir Sicherheit, Geborgenheit. Da kann man endlich hinsetzen. Oder? Von den Mühen des Lebens auslassen. Das, was uns plagt, erwartet uns nicht mehr. Wir finden Ruhe für unsere Seele. Jo. Und das bewegt auch unsere Angst. Im ersten Johannesbrief schreibt der Apostel, wenn wir die nächste Schriftstelle aufnehmen, da heißt es, da muss einfach um sein. Schau, noch eine auf. Ja. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun, wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Also bei Jesus erfahren wir Annahme und Geborgenheit. Eine Annahme und Geborgenheit, die uns befreit, von der Last allein zu sein. Das ist das Schöne. Wir kommen zu einem Größeren, als wir selber sind. Und wir kommen bei ihm an und wir finden uns in seinen Armen wieder. Und das befreit uns von der Last der Angst. Das ist ein Vorgang, der in unserem Leben wahrscheinlich immer wieder geschieht. Ich bin sogar ganz sicher. Weil wir immer wieder mit Situationen konfrontiert werden, die uns Angst machen wollen. Aber bei Jesus können wir zu einem Frieden kommen, zu einem Ende kommen aller unserer Ängste. Wenn wir Jesus unsere Ängste bringen, indem wir zu ihm sagen, dürfen wir damit rechnen, dass seine Liebe alle unsere Ängste vertreibt. Das ist die Kraft der Liebe Gottes. Sie vertreibt unsere Angst. In seiner Gegenwart verschwindet die Angst. Die Sorge geht, die Angst geht. Noch eine Last muss gehen. Das ist die Last der Sünde. Es gibt keinen Menschen, der nie sündigt. Jesus war der Einzige. Jeder hat schon einmal gegen eines der 10 Gebote verstoßen, oder? Schuld ist wie ein Bumerang. Wir können versuchen, sie auf den anderen abzuwälzen, woanders hinzuwerfen. Das Zeug kommt immer zurück. Immer zurück zu unserem Gewissen. Ja, wir können versuchen, sie in die Verniedlichung zu werfen und zu sagen, das war ja alles nur ein Kavaliersdelikt. Und das Ding kommt wieder zurück. Wir können versuchen, das zu verharmlosen, abzuwälzen. Immer wieder meldet sich die Schuld in unserem Gewissen. Wir können auch versuchen, sie zu verleugnen und sozusagen zu versuchen, das in irgendein schwarzes Loch zu schicken, wo es nicht mehr rauskommt, es kommt aber wieder zurück. Wir können natürlich auch versuchen, wenn man es so anzieht, dass immer diese Schuld sich meldet, immer wieder anklopft, dass wir unser Gewissen abtöten. Das kann man auch machen, damit wir die Schuld nicht mehr spüren. Aber da ist sie dennoch, die Schuld. Und das Problem mit Menschen, die ihr Gewissen abtöten, ist, dass hier das geistliche Nervensystem nicht mehr funktioniert. Aber das brauchen wir wie im Natürlichen, auch im Geistlichen. Wir müssen spüren, wenn unsere Seele etwas schadet. Mit diesem Grund brauchen wir unser Gewissen. Also wir müssen spüren, weil etwas für unsere Seele nachteilig ist. Genauso wie man die Nerven braucht, und wenn man die Papierkleidplatte greift, dann sollte man spüren, dass die heiß ist und eingeschaltet ist, damit man seine Hand davor zurückzieht. Genauso soll unser Gewissen spüren, wenn etwas in unserem Leben nicht stimmt, dass wir uns davor zurückziehen. Und das heißt, wir schaden uns damit nur selber, wenn wir unser Gewissen abtöten. Außerdem, ich mag Menschen, ich mag, wenn Menschen mit mir gerne zusammen sind, aber mit Menschen, die ein totes Gewissen haben, ist man nicht so gerne zusammen. Weil das ist unberechenbar. Ja, also auch das ist vielleicht nicht unbedingt das, was man anstreben sollte, auch in Bezug auf das Zusammenleben nicht. Das Einzige, was wirklich effektiv ist, ist, dass wir die Last der Sünde bei Gott abladen. Und das steht in Psalm 65, Vers 3 bis 4, da gefällt mir die Neu-Denk-Übersetzung recht gut, da könnte man die nächste Schriftstelle auflegen. Da heißt es, zu dir, der Gebete erhört, ja, da muss irgendwo sein.
Ja, ich glaube, ich muss weiter runter. Also runter, noch weiter runter. Einfach.
Zu dir, der Gebete erhört, werden alle Menschen kommen. Er drückt mich ab, die Last meiner Sünden, du vergibst unsere Vergehen. Also er drückt mich ab, die Last der Sünde, er vergibt unsere Vergehen. Wir wissen, Jesus ist am Kreuz zur Vergebung unserer Sünden gestorben. Das wissen wir. Wir wissen, und hat es auch heute schon gebetet, dass es einen Unschuldigen gab, der stellvertretend für alle Schuldigen die Strafe auf sich genommen hat, indem er sich kreuzigen ließ. Damit ist jede Sünde vergeben. Jesus hat hinweggenommen die Sünden der Welt. Er ist das Lamm Gottes. Er hat unsere vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden auf sich genommen. Deswegen können wir, wenn wir uns schuldig gemacht haben, zu ihm kommen und es mit ihm ins Reine bringen. So heißt es im Johannesbrief, wenn wir unsere Sünden bekennen.
Jetzt kommt die letzte. Eins tiefer.
Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit.
Worin besteht eigentlich die Last der Sünde? Ich glaube, die Last der Sünde liegt immer in der Verurteilung.
Aber durch die Vergebung, wie wir sie von Jesus bekommen, ist die Last der Verurteilung aufgehoben. Drum schreibt,
noch ein eins nach unten fahren. Genau, schreibt der Apostel Paulus, es gibt für die, die zu Jesus Christus gehören, keine Verurteilung mehr. Stell dir vor, du spielst Karten in dein Leben. Du spielst Karten in dein Leben, Beauty Music verteufelt. Und er spielt jetzt mit dir Karten in dein Leben. Und der Teufel spielt den König der Verurteilung aus. Das ist die höchste Karte, die er hat. Ja, und die spielt aus. Und denkt sich, ja, ich bin gewonnen.
Ja, denn was kann die Verurteilung übertrumpfen? Die Anklage übertrumpfen? Weil nicht umsonst wird er in der Bibel als Verkläger der Geschwister, der Brüder erwähnt.
Ja. Also das ist ein Mitnehmer, der verurteilt, der Klagfahrer. Nicht nur ist er der Vater der Lüge, ist auch ein Anklage. Und er spielt diese Karte aus und denkt, ich habe gewonnen.
Aber du weißt schon, bevor er noch ausspielt, bevor er die Karte noch ins Spiel bringt, freust du dich schon. Weil du hast von Jesus eine Karte bekommen, ein Grundass. Und diese Karte kann nicht überboten werden. Die ist so hoch, die kann man nicht überbieten. Das ist nämlich die Karte der Vergebung, die Vergebung aller deiner Sünden. Diese Karte hast du in deinem Blatt. Das ist die Karte, die er dir gegeben hat. Das ist die Karte, die er dir gegeben hat an den Tag, wenn du gesagt hast, Jesus kommt in mein Leben. Dem hast du da drinnen. Und die kann nicht überboten werden. Und das ist die Freude der Rettung, die Teil unseres Lebens ist, die uns durchs ganze Leben begleiten darf. Und die nicht überboten werden kann. Und weswegen wir sicher sind in den Armen unseres Herrn. Der sagt, nimm nichts von uns reißen aus seiner Hand. Niemand kann diese Karte überbieten. Wenn du also heute hier bist, beladen von Schuld, dann lass mich dir sagen, ganz egal, was du getan hast, egal was, Jesus hat für alle deine Schuld bezahlt. Du kannst die Beine abladen und heimfliegen. Frei von aller Schuld. Eine weitere Schuld, eine weitere Last, die unser Leben beladen möchte, ist die Last des Nachtragens. Und wird uns ja gesagt, dass die Liebe Gottes oder die Liebe so sich gestaltet, dass uns das Böse nicht zurechnet. Eine andere Schriftstelle, andere Übersetzungen schreiben wir den ersten Korinther begreifen so aus, dass sie sagen, die Liebe trägt nichts nach oder trägt nichts Böses nach. Also, vielleicht mal ganz kurz die also, wenn ich jetzt nicht mehr lebe, dann ist es mir so angestellt, und ich werde es Es gibt noch mehr Lasten wahrscheinlich, als die, die wir gerade angesprochen haben. Aber eine letzte Last, die mir hier noch einfällt, ist ein falsches Selbstbild. Menschen sind fehlerhaft.
Menschen machen Fehler. Jeder macht Fehler. Wir sagen Dinge oder tun Dinge, die du bereuen und verrechnen. Menschen haben sich einfach von uns vergangen. Ja. Menschen haben uns Dinge gesagt, die uns negativ geprägt haben. Oder die uns Angst haben, die uns negativ geprägt haben. Ja, also zum Beispiel der Volksschullehrerin, so wurde die von Feier, die uns nicht geschlagen haben, die uns bei den Haaren gerichtet haben, die uns geschlagen haben, was sie quasi draußen eingetroffen haben, also es ist richtig zur Sache gegangen, das war wirklich wild. Die Dinge, die uns ausgesprochen haben, die alles andere als nicht und schön waren, ist halt mein Selbstbild geprägt dazu. Natürlich kriege ich auch andere Kinder, und das sind wir, wir haben jetzt vor kurzem eine WhatsApp-Gruppe gegründet über die Volksschule und Volksschulzeit. Und dann auf die Märkte nachher haben sie sich mehr so cool, auf die Preise der Küche vorher so cool weggesteckt. Aber so, dass alle in die Schwäche und Märkte sind uns alle irgendwie geprägt. Das ist diese Zeit. Und das ist, wie Menschen sich uns irgendwie verhalten, vielleicht hast du auch du solche Erfahrungen in deinem Leben, Menschen, die sich gegenüber so verhalten haben, dass sie sich, dass es ein Selbstbild geprägt hat, in einer negativen Weise, wenn wir plötzlich Dinge über uns zu glauben beginnen, was unser Selbstbild betrifft, was nicht dem Bild entspricht, das Gott für uns hat. Glaube macht die Sache, was wir uns glauben, was uns betrifft. Also ich könnte jetzt 100.000 Sachen zu dir sagen, die schlimm sind und schlecht sind, wenn du es nicht glaubst, wenn sie nicht drehen.
Ja, oder man könnte einen Menschen zu Alkohol tun, wenn ich damit verbinde, dass er nur dass er nicht wert ist, wenn er es nicht glaubt, wird sie ihn in seinem Leben drehen. Das ist eigentlich gesagt. Ja. Aber ich sage, wenn wir es genau machen, ist es, dass es nicht glauben ist. Also.
Was uns dann im Endeffekt prägt. Was wir über uns denken. So haben wir mit der Zeit einige Glaubenssysteme angesammelt, die uns negativ prägen. Denkmuster über uns als Personen, die belastend auf uns wirken. Durch das, was Menschen an uns gesagt haben oder an uns getan haben. Wir Menschen, wir finden uns oft hässlich, trauen uns nichts zu, fühlen uns als Versager, denken über uns selbst minderwertig und so weiter. Und all das sind sehr erdrückende Selbstbilder. Nun, noch ehe es einen Menschen gab, der uns in irgendeiner Weise prägen konnte, gab es einen Gott, der uns vor Grundlegung der Welt erdacht hat, in dessen Herz und Kopf wir bereits existiert haben, noch ehe dieses Universum entstanden ist. Hat Gott sich schon dich vorgestellt? Warst du schon in Gottes Gedanken? Die Frage ist nämlich, wie sieht mich Gott? Denn wenn er Gott ist, ja, also Gott hat ja die Meinung, dass er immer recht hat. Ja. Und wir sollten das in einem mal erinnern. Das heißt, wenn Gott der Meinung, eine positive Meinung über uns hat, oder eine positive Schau über uns als Menschen hat, dann hat er recht. Egal, was irgendein Mensch über uns ausgesprochen oder uns angetan hat, egal, was er gesagt hat oder getan hat, was Gott hat, stimmt. Das heißt, wir müssten mal nachschauen im Wort Gottes, wie er uns sieht. Und die Antwort finden wir im Psalm 139, den habe ich jetzt nicht raus, das könnten wir eigentlich auch wegschalten. Ich werde es ein bisschen länger zum Lesen. Ich lese es euch noch vor. Verse 13 bis 18, da heißt es, David betet. David hat eine Offenbarung gehabt, offensichtlich, und hat betet zu Gott. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast.
Wow. Da traut sich schon was, oder?
Also ist das jetzt hochmütig?
Nein, ich glaube, das ist sogar demütig.
Demut bedeutet, es über uns zu denken, was Gott über uns denkt. Sich seiner Meinung anzupassen. Also wenn Gott der Meinung ist, dass du ausgezeichnet und herrlich gemacht bist, dann ist es nur demütig, das zu übernehmen und zu sagen, Gott hat recht. Dann ist es sogar hochmütig zu sagen,
ich bin unwürdig. Ich bin nicht sehr leid. Wenn Gott sagt, das ist Gott der Meinung. Und es ist besser. Schaut es aber demütig aus. Das ist eigentlich der volle Stolz. Wenn Gott über uns sagt, dass wir ausgezeichnet gemacht sind,
dann dürfen wir das übernehmen. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl.
Wir sind sein Werk.
Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott. Es sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Also bei Jesus, da finden wir heraus, wer wir wirklich sind. Wir entdecken, wie wir in Gottes Augen gemacht sind. Und wir kommen darauf, dass wir großartig sind. Herrlich und ausgezeichnet gemacht. Kinder des liebenden Vaters im Himmel. Einzigartig und unendlich wertvoll. Nicht perfekt. In unserer Lebensführung. Uns, wie wir vorher gesagt haben, jemand, der sagt, die Sünde gnädigt, also da gibt es nur einen. Ja. Aber dennoch in Gottes Augen, durch die Augen des liebenden Vaters gesehen. Und er hat recht, einzigartig und unendlich wertvoll. Wenn wir den Vater im Himmel sehen, werden wir in seinen liebevollen Augen entdecken, wie er uns sieht. Und die Last der Lügen, der verkehrten Selbstbilder, werden ersetzt durch das, was wir wirklich sind. Christsein bedeutet, nicht jemand zu werden, der wir mal sind. Christsein bedeutet, immer mehr zu der Person zu werden, die wir tatsächlich sind, wie wir nämlich in Gottes Augen sind. Immer mehr in das Bild verändert zu werden, in die Person, die wir tatsächlich sind, in seinen Augen. Das bedeutet Christsein. Eine Neuprogrammierung. Eine Neuprogrammierung, sozusagen zurückzukehren zur Werkseinstellung. Wenn du ein elektronisches Gerät hast und jemand hat irgendeine Kamuse hineinprogrammiert, irgendetwas hineinprogrammiert, was dein Leben oder was dieses Gerät nicht mehr richtig funktionieren lässt, dann gibt es diese berühmte Möglichkeit, zurückzukehren zur Werkseinstellung. Und genau das schlägt uns Gott vor. In diesem Psalm 139, wenn wir den lesen, Freunde, trifft es nur den David zu. Ja, auch der David, der bitte, wir wissen alle, der David, der war ja auch ein Ehebrecher, hat Ehe gebrochen und hat den Ehemann umbringen lassen also, und hat noch andere Sachen gemacht, die nicht unbedingt das Geld von mir war. Und trotzdem hat er eine Selbstschau gehabt von sich, die meiner Meinung nach Gott die Ehre gibt. Weil wenn wir von uns sagen, dass Gott uns gut geschaffen hat und großartig gemacht hat, dann geben wir uns dem Schöpfer damit die Ehre. Weil er hat es gut gemacht. Er hat es gut gemacht. Und auch sein Erlösungswerk ist ein gutes Werk. Weil das trägt auch dazu bei, dass wir gut gemacht sind. Weil in uns was lebt, was von ihm ist, was göttlich ist. Und so können wir mit David übereinstimmen und zurückkehren zu dieser Werkseinstellung und sagen, egal was immer in der Leben reinkommt, das ist Gott von Anfang an gesagt, das stimmt. Und so gehe ich weg zurück. Ich lerne dir das Ding, wer ich gerade nicht bin. Ich übernehme Gott und sage, ich will sein Tag über mich, lasse mich von seinem Denkungsverfügbar. Und übernehme das, was er uns sagt. Und ich komme immer mehr drauf, wer ich wirklich bin. Und verabschiede mich immer mehr von Gedankengängen, die etwas über mich aussagen, was nicht stimmt, wo Menschen mich versucht haben zu prägen und das mein Leben belastet hat. Wir sind wirklich ausgezeichnet, herrlich gemacht, weil Gott das denkt. Damit hat es, warum steht es eigentlich in der Bibel drinnen? In der Bibel steht es deswegen drinnen, damit wir es lesen. Der Psalm 139 steht nicht nur, ist nicht nur eine Selbstoffenbarung von David gewesen, wo er sich denkt, wer gut, hat Gott das gemacht. Ich glaube, das steht deswegen drinnen, damit jeder, der es liest, das auf sein Leben anwendet. Und sagt, ich danke dir Gott, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Ich kann das nachvollziehen. Für mich jetzt. Danke David, dass du es reingeschrieben hast. Danke, dass es auch für mich stimmt. Also was ist schon die Meinung eines anderen Menschen? Was ist schon meine Meinung im Vergleich zur Meinung Gottes? Und wenn er denkt, dass ich kostbar und wertvoll bin, dann hat er wohl recht. Dadurch bin ich nun frei, mein erdrückendes Selbstbild, mein belastendes Glaubenssystem über meine Person bei Gott abzugeben. In dem Bewusstsein, dass mein Bild von mir das wahre Bild ist. Dass sein Bild von mir das wahre Bild ist. Dass ich immer mehr glauben und zu meinem eigenen Selbstbild machen will. Ich möchte sein Bild übernehmen, das Glauben und integrieren. Was bleibt zum Abschluss zu sagen? Was belastet dich? Vielleicht sind es Sorgen oder Ängste aufgrund negativer Erfahrungen. Vielleicht können wir auch ein bisschen Musik im Hintergrund machen. Oder hast du die Schuld aufgeladen? Oder leidest du und unterlasst dich nachtragend, bist du nachtragend und wächst im anderen großen Rat, was sich belastet? Oder drückt dich dein Selbstbild? Wo ihn reingelast. Ich möchte uns jetzt die Möglichkeit geben, dass wir diese Last bei Gott abladen können. Und zwar werden wir das so machen. Du kannst. Das war okay. Du kannst ja auch einen Zettel schreiben, was immer dich belastet. Egal was es ist, wir wollen unsere Last zu Jesus bringen, denn Jesus hat unsere Last am Kreuz getragen. Jesus hat die Dornen am Kreuz getragen, Dornen ein Symbol für die Begierden und Sorgen dieser Welt. Jesus hat unsere Ängste mit in den Tod genommen, unsere Verzweiflung. Geruf von Gott, sein Gott, mein Gott, um was du verlassen hast. All das Negative, was uns belastet, mitgenommen. Wir brauchen es nicht mehr zu tragen. Er hat unsere Sünde natürlich am Kreuz mit in den Tod genommen, damit wir nun frei davon in seinem Auferstehungsleben leben können. Die Gnade finden und die Kraft finden, frei davon zu leben. Diese Zeit wollen wir uns jetzt einfach kurz nehmen, einfach Dinge aufzuschreiben, vielleicht auch ein sehr falsches Selbstbild, wo du sagst, was mich belastet ist, dass ich über mich denke, zum Beispiel als Person, dass ich unfähig bin, dass ich ein Versager bin, dass ich es nicht schaffe im Leben. Auch das ist eine Last. Kannst du aufschreiben, kannst du es Jesus geben, weil die Wahrheit ist, dass du genau dort, wo du schwach bist, Stärke entwickelst in Jesus. Das schreibt auch der Apostel Paulus. Dass wir stark werden. Wenn wir unsere Schwächen einfach Gott übertragen, dass wir dort Kraft finden, Gnade finden werden. In seinen Augen sind wir wertvoll. Das Schöne ist, Jesus hat seine Liebe zu uns bewiesen. Wir nehmen uns kurz Zeit dafür.